Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, kennst du Pflegeeltern?
Vorher noch nicht, aber wir haben heute die Sandra kennengelernt, die seit kurzem jetzt zu 15, eigentlich zu 6 mit, wenn man den Hund noch mitzählt. Sie haben eben eine Ausbildung gestartet und haben jetzt ein Baby aufgenommen.
Mhm. Das ist aber nur die letzte Station von ganz, ganz vielen. Gestartet hat es im Lavantal, wo sie immer schon weg wollte, mit all ihren Ausbildungen, mehrmals im Ausland war, wie Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert hat, dann aber ganz woanders gearbeitet hat, nämlich im Marketing.
Genau. Ja.
Sonst ist mir hängen geblieben, sie hat gesagt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und berufsfreundlichen Studiengängen ist einem mehr. Das wird einem nur eingeredet, aber es gibt es eigentlich nicht.
Genau, es war sehr erfrischend, sie war sehr ehrlich, wo es geht, wo es nicht geht. Mehr wollen wir euch nicht verraten. Hört's rein und lasst euch inspirieren.
Wir sind heute in Klagenfurt zu Gast bei Sandra Sabitzer. Sie ist Life-Coach, gibt Yogakurse und unterstützt Frauen und Familien in herausfordernden Zeiten. Und du schreibst selber über dich, du bist Mensch, Frau, Mama, Kärntnerin und Feministin. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Mhm. Und wir finden dich mutig, weil du deinen sicheren Schreibtisch gegen die Yogamatte und die Selbstständigkeit getauscht hast, weil du offen und sehr direkt Themen ansprichst des Patriarchats und der Gesellschaft und den Rollenbildern, und du schaffst damit Bewusstsein. Du bist ständig in Bewegung, im Flow, sozusagen nicht nur als Yogalehrerin, sondern auch mit deinen ganzen Aus- und Weiterbildungen. Du stehst für gleichberechtigte Elternschaft ein und hilfst sogar Paaren als Coach, dies in ihren Beziehungen umzusetzen. Und was mich zudem besonders beeindruckt, ist, dass ihr als vierköpfige Familie vor kurzem zu 5 geworden seid und euren Alltag als Pflegefamilie teilt. Und ich finde es großartig und wir freuen uns noch viel, viel mehr von dir kennenzulernen.
Wow, danke. Das ist ja mal eine Begrüßung. es ist total schräg, das jetzt von jemand anders zu hören, gell? Und danke auf alle Fälle für die einleitenden Worte. Ja, ich bin jetzt gerade geflasht, was du da so schön zusammengeschrieben hast. Total schön, danke. Wollt ihr jetzt von mir noch wissen? Soll ich mich noch einmal kurz vorstellen? Soll ich noch irgendwas adden?
Wir machen weiter mit einer kleinen rosaroten Schachtel. Aha. Da sagen wir immer, das sind Eisbrecherfragen, wobei man die eigentlich gar nicht braucht. Die Tür ist aufgegangen und ich habe ein Flash-Erlebnis gehabt, weil ich die Stimme unseres heutigen Gastes erkannt habe und wir gemerkt haben, dass wir schon mal den gleichen Arbeitgeber hatten. Mhm. Aber da kommen wir sicher später hin zu diesem Arbeitgeber. Das ist eine Schachtel, da sind Kärtchen drinnen mit Fragen.
Okay.
Bitte einziehen.
Oh mein Gott.
Und gerne beantworten.
Wow. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten? Kann ich dreimal das Gleiche sagen? Ja. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Na, tatsächlich ist es jetzt aktuell wirklich der Schlaf. Gell? Mhm. Also man unterschätzt es ja. Eigentlich gar nicht. Wir wissen es ja schon von unseren zwei Großen, wie wenig man schläft, gell, wenn man ein Baby hat, und man schläft wenig. Und das passt aber jetzt gut, dass du das gesagt hast, mit gleichberechtigter Elternschaft. Gell. Wir wechseln uns tatsächlich ab, was total fein ist. Ein Vorteil, wo es sonst nicht so viele Vorteile gibt, aber ein Vorteil des Nichtstillens tatsächlich bei meiner Pflegetochter ist, dass einfach wir uns da abwechseln können, auch in der Nacht mit Flasche wickeln und so weiter. Aber Schlaf, das war jetzt echt so. Also ich kann ja momentan echt auf dem Sitzen schlafen. Gell? Das geht wunderbar.
Na, hoffen wir, dass du in der nächsten Stunde einschlafen.
Ich werde mich bemühen.
Ja. Du hast gefragt, ob du dich vorstellen sollst. Das ist so, dass wir immer irgendwo am Anfang anfangen. Woher kommst du? Wie bist du zu der Frau geworden, die heute vor uns sitzt? Und wir fangen da an und gehen diesen Weg. Und wir zwei haken ein, wo wir das Gefühl haben, da wollen wir mehr wissen.
Okay.
Also, woher kommst du?
Woher komme ich? Also, ich bin ja Kärntnerin. Ich bin eigentlich ursprünglich aus dem Lavantal, also aus Franschach. Das kennen alle, die so über die Pack nach Graz fahren, wo es immer so ein bisschen riecht, gell? So nach Papierfabrik. und es ist jetzt nicht unbedingt vielleicht der schönste Ort der Welt, aber da bin ich halt groß geworden, bin ein Einzelkind und bin aus einer ganz bodenständigen Kärntner Familie. Also mein Papa ist tatsächlich dort geboren, ein Haus weitergezogen, dort aufgewachsen und da bin ich halt dann nie eingezogen. Mittlerweile sind sie umgezogen auch, auch spannend, nach ganz, ganz vielen Jahren. Und ich habe auch nach wie vor lose Bande ins Lavantal, weil tatsächlich wir eigentlich unten jetzt niemand großartig mehr haben. Meine Eltern sind jetzt nach Wirtschaft gezogen, das heißt, die sind eher in unserer Nähe und ja, ich habe ein paar alte Freunde, Freundinnen unten und ansonsten.
Wie haben sich die Eltern entschieden? Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie sind, aber sie sind definitiv älter als du.
Also ja.
Und also es ist ja, fällt ja oft älteren Personen nicht so leicht. Sind es die Enkelkinder gewesen oder sind es andere Gründe?
Ich glaube tatsächlich, es waren die Enkelkinder und es war tatsächlich auch ich, gell, dass halt einfach trotzdem die Entscheidung dann getroffen worden ist, von unten wegzuziehen. Aber es hat auch mich sehr erstaunt. Ich habe das nicht gedacht, dass das noch möglich ist, nach so vielen Jahren, wo man wirklich so auf einem Ort wohnt, gell, dann den Schritt zu setzen. Und sie fühlen sich voll wohl, es passt. Ja. Also ich habe mich gleich Anschluss gefunden und das ist See, sie wohnen in der See, also besser geht es eh nicht. Gell, in Kärnten, glaube ich, wenn man irgendwo an See irgendwie Zugang, Anschluss hat. Und das passt für uns natürlich super. Weil die ersten Jahre mit den zwei kleinen Kindern damals waren schon sehr herausfordernd, weil einfach niemand in der Nähe war, gar kein Familienanschluss und das dann schon echt immer hart. Also ich glaube auch für viele Mütter, hauptsächlich Mütter, weil die meistens die sind, die halt daheim bleiben, kann man ehrlich sagen, hart ist, dass du dann halt einfach von 100 von Arbeiten auf allein mit einem kleinen Kind bist und dann vielleicht auch nicht einmal irgendwie Großeltern hast, Omas, Opas, die dich unterstützen, gell? Und das ist ja eigentlich schon fast der Alltag für viele. Die wenigsten haben noch irgendwie Großeltern oder die arbeiten noch. Ja. Genau.
Wenn wir zurückgehen ins Lavantal, dann bist du dort in die Schule gegangen?
Ich bin dort in die Schule gegangen und habe die erste Möglichkeit des Weggehens dann auch schon genutzt. ich bin eigentlich, das ist eigentlich so spannend, dass ich dann gar nicht so weit weg wohne jetzt. Ich habe eigentlich immer geschaut, dass ich so weit wie möglich wegkomme. Also ich bin ja schon in der Schulzeit dann das erste Praktikum, so weit wie möglich ich konnte, in Österreich weg, nach Tirol mit 16. Und dann
haben was für Schule bist du gegangen?
Ich bin HLW gegangen, damals noch HPLA. Frauenberufsschule, gell? Wie es meine Mama heute noch immer sagt. Wir hatten auch tatsächlich keinen Jungen in der Klasse, aber es gab danach einen. Und lustigerweise, auch wie ich in die Schule gekommen bin, gar nicht so, weil ich so gern koche, überhaupt nicht, sondern weil ich Sprachen immer so interessant gefunden habe und ich mir immer gedacht habe, ich muss einfach weg, gell? Ich muss da irgendwie weg aus der Enge des Dorfes und bin dann auch, also sobald wie 18 war, dann sofort das Studium weg, also das bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen, also Bär und dann halt in Holland.
Sprichst du holländisch?
Also das ist jetzt 22 Jahre her. ich verstehe noch viel, gell? Reden nicht mehr wirklich. Aber ich habe einen Holländischkurs besucht, damit ich einfach mit den Kindern kommunizieren kann. Und ja, habe eine coole Zeit gehabt. Und dann bin ich zurück und da bin ich eigentlich nicht so weit weg, weil das Studium, das ich machen wollte, war dann tatsächlich in Feldkirchen. Also vom Regen in die Traufe damals für mich als Jugendliche, gell? Weil als eigentlich gedacht wurde, also ich wollte nach Graz. Zu meinem damaligen Freund, aber das Studium hat es halt damals einfach nur da gegeben und dann bin ich halt wieder...
Welches Studium war das?
Gesundheits- und Pflegemanagement war mein erstes Studium, genau. Ja. Aber es ist ja so, wie wir aber jetzt eingangs bei der Tür gleich gewusst haben, dass wir uns kennen, ist es ja da so, es hat ja jeder Schritt im Leben eigentlich seinen Sinn, oder? Und es hat da super gepasst, dass ich dort hingegangen bin, weil ich auch dort ganz liebe Leute kennengelernt habe und das auch super gepasst hat. Und dort auch wieder die Chance genutzt habe, ins Ausland zu gehen. Und ich glaube, das ist halt auch so vielleicht schon ein Vorteil damals gewesen auch an der FH. Ich weiß nicht, wie es heute ausschaut, aber dass man halt einfach, weil es so klein war, immer relativ gut auch die Möglichkeit hatte, irgendwo dann einen Schritt vielleicht irgendwo hinzugehen und Unterstützung gleich zu haben, gell? Wie vielleicht jetzt in einer riesen Uni, wo du dann halt selber vielleicht viel mehr tun musst. Gell? Mhm. Das war dann schon schön, das ist da viel organisiert worden und das war cool.
Genau. Was lernt man in dem Studium?
Also wir waren damals tatsächlich der zweite Jahrgang, gell? Und es waren mit mir ganz viele Krankenschwestern und Krankenpfleger auch im Studium, die das eigentlich also als Management gemacht haben, dass sie dann halt irgendwann einmal Stationsleitungen sind und so Geschichten. Und ich bin dann schon ein bisschen so in diese Gesundheitsrichtung, Präventionsrichtung gegangen und habe so Risikomanagement, das klingt jetzt total öd, im Krankenhaus meine Diplomarbeit drüber geschrieben und mich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich das einmal interessant gefunden habe.
Ich kann mir jetzt auch nichts darunter vorstellen, was ist das?
Ja, was die halt einfach zum Beispiel bei neuen Gerätschaften angeschafft werden, einfach vorher schon einmal zu evaluieren, ob das überhaupt risikotechnisch, also ob das finanziell möglich ist, wie viele Patienten und Patientinnen du behandeln müsstest, dass du das wieder erinnern hast. Also ganz viel schon so BWL-Wissen. Mhm. Und habe auch da dann aber auch relativ bald gesehen, dass ich mich da jetzt nicht so sink mit SPSS und hinterm Computer den ganzen Tag und habe dann aber auch immer total coole Praktika gehabt und vielleicht auch deswegen, ich meine, ich habe mir ja dann nicht zum Vorfeld gedacht, ihr werdet ja sicher, weil du hast mir das ja geschrieben, drüber reden wollen, so wie bist du dann so Feminismus und Gleichberechtigung gekommen und ich habe wirklich mein ganzes Leben lang immer wunderbare Chefinnen gehabt. Okay. Mhm. Also auch so vielleicht. Und die auch sehr ehrlich waren im Hinblick auf, also eben auch im Studium damals, immer sehr ehrlich im Hinblick darauf, dass diese Vereinbarkeit nicht möglich ist. Mhm. Dass das eigentlich nicht so ist, wie man es uns immer verkauft, wie man es uns als junge Frauen verkauft hat. Ja, kriegst halt ein, zwei Kinder und dann gehst du wieder 40 Stunden. Es geht ganz easy, du schaffst das ganz super, gell? Das geht, das war nicht so. Aber trotzdem einfach super Frauen. Und da war halt nie, weil es ja immer so, ich weiß ja nicht, wer das Gerücht denkt, die haben mal in die Welt gesetzt, dass Frauen so zickig sind, gell? Sind die überhaupt nicht. Also ich habe wirklich da so viel Support immer erfahren und so viel Unterstützung und vor allem auch Empowerment und Liebe auch Frauen gegenüber. Also alles, was du eingangs da war, das ist nicht gelaufen. wo du gesagt hast, einfach so dieses Unterstützen und sich Komplimente machen und einfach das Gute im anderen sehen, gell? Und das habe ich eigentlich meine ganze Berufslaufbahn, meine ganze Studienlaufbahn erlebt. Und deswegen bin ich dann eigentlich auch eher immer in die Richtung dann gegangen. Also mich haben dann irgendwie Jobs immer interessiert, weil ich wusste, ich bin als Frau als Chefin. Vielleicht ist das jetzt auch bei AA oder andere Art und Weise, keine Ahnung, mir zugeflogen oder auch irgendwie so ausgewählt.
Aber das war eine bewusste Entscheidung dann immer?
Ich weiß nicht wirklich nicht, ob es ganz bewusst war. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber es ist mir halt einfach immer so zugefallen.
Schöne Beobachtung.
Also das ist auch im Studium, also ich war im Ausland, habe dort ein Praktikum gemacht, bei der NHS, hatte eine Frau als Chefin.
Was ist NHS?
Die National Health Organization, also die in England dann einfach für, so wie bei uns die KABEG oder die KGS halt einfach für, aber da halt national für das ganze Gesundheitswesen zuständig ist, da an Projekten gearbeitet. Ich bin zurückgekommen, habe dann bei der KGS in der Steiermark gearbeitet, habe dort eine Frau, zwei Frauen sogar als Chefinnen gehabt, was ja auch untypisch ist, weil sonst war es ein reiner Männerhaufen. Mhm. Und habe dann auch mit einer mich so gut verstanden, die ist dann Pflegedirektorin geworden beim Herzigen Brüdern in Graz-Eggenberg und die hat mich dann auch mitgenommen und habe dort noch gearbeitet. Also es war so, ja, schön eigentlich.
Hast du jemals Männer als Chef gehabt?
Naja, natürlich oben drüber waren ja dann doch meistens Männer. Gell? Also so diese vielleicht noch Teamleitung, Abteilungsleitung ist ja dann vielleicht doch die Frau, gell? Das trauen wir ihr nicht zu. Aber dann, desto mehr es dann in diese Richtung gegangen ist, Frau hat halt vielleicht Kinder oder kriegt vielleicht Kinder. Klar, wie es dann ganz viele noch gar nicht mehr weiterkommen. Ich weiß nicht, ob es nur an dem liegt, aber mitunter sicher auch, was ich heute weiß, mit meinem heutigen Wissen sicher auch mitunter an dem.
Und traust du irgendwie eine Beobachtung machen, wieder ob und wenn ja, wie der Führungsstil anders ist?
Also Beobachtung, ich bin ja jetzt nicht ganz objektiv, bin ja ehrlich. Gell? Klarerweise, das war jetzt subjektive Erfahrung. Ja. Also schon, also deswegen sage ich ja, die Frauen, die ich in den Führungsrollen erlebt habe, waren auch Frauen. Gell? Also es war jetzt nicht so dieses, was man ja oft uns oft unterstellt, wenn wir in Führungspositionen sind, dass wir dann bessere Männer sein wollen. Mhm. Sondern es waren auch wirklich Frauen. Also da ist so genauso einmal gelacht und geweint worden in Teamsitzungen. Genauso hat man über seine Schwächen geredet, wie über die Stärken. Und ich habe bei Männern ganz viel und oft in den Führungspositionen das Gefühl gehabt, dass es halt viel um diese Machtdemonstration geht. Gell? Mhm. Wer ist der Lauteste, wer ist der Stärkste? Und halt immer so ein bisschen so, ja, keine Schwäche zeigen. Mhm. Und ich finde aber das eigentlich gerade das Gute, dass ich eben, das ist ja ein schönes Zusammenarbeiten auch, wenn ich weiß, okay, passt, ich komme in Support, ich weiß, der eine hat da vielleicht ein bisschen, da tut sich nicht so leicht, dann unterstütze ich ihn da. Mhm. Gell? Und nicht so quasi, ich bin da der Chef und ich habe gar keine Schwäche. Gell? Und ich bin so ganz stark. Deswegen, das ist vielleicht das Einzige. Wobei ich auch da sagen muss, da habe ich vielleicht auch das Glück gehabt, dass meine Chefinnen das immer recht gut auch abgefedert haben. Gell? Dass das gar nicht so vielleicht an uns Mitarbeiterinnen so nahe gegangen ist. Genau.
Und jetzt hast du viele Praktika gemacht, hast in viele Bereiche hineingeschnuppert. Ja. Wie ging es dann weiter?
das ist ja im Nachhinein gesehen, gerade der Liebe wegen. Also ich hatte zur damaligen Zeit sehr lange, also ich habe eine irrsinnig lange erste Beziehung geführt, also die hat fast 10 Jahre gedauert, also von meiner ganzen Teenagerzeit eigentlich bis dann ins junge Erwachsenenalter. Und mein damaliger Partner war immer in der Steiermark. Der hat draußen gearbeitet, also er ist zwar kein Steirer, aber er war immer draußen. Und dann hat er einen Job in Kärnten gekriegt. Und da, wo ich eigentlich so weit war, endlich jetzt da in der Steiermark Fuß zu fassen, ich dachte, okay, na gut, so halt wird es nicht sein, dann bleiben wir halt da. Und dann habe ich mir halt in Kärnten umgeschaut, was es halt gibt. Und ehrlicherweise zur Gesundheit, zum Pflegemanagement, zum damaligen Zeitpunkt, es war nichts. Also die Jobs, wo ich mich beworben habe, hat es geheißen, es gab Pflegeausbildung, können wir die nicht brauchen. Und die anderen Sachen, die Strukturen waren damals noch nicht so geschaffen, dass wirklich was für mich da gewesen wäre. Und dann war eben an der FH ein Job ausgeschrieben, in der Marketingabteilung. Und ich habe halt auch so viel nebenher immer gejobbt und habe halt zur Promotion gearbeitet. Und ein Promotion-Job war tatsächlich für eine Promotion-Firma an der FH. Damals hat es so eine Corporate Design-Umstellung gegeben und wir haben halt dort gekellnert. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist der Job ausgeschrieben. Jetzt frage ich halt einfach mal ganz blöd, ob das überhaupt Sinn macht, dass ich mich da bewirbe, weil ich meine, ich habe jetzt keine Marketing, irgendwie Ausbildung und so. Und habe natürlich schon im Studium ein bisschen gehabt und habe dann dort eben meine spätere Chefin dann kennengelernt und sie fragt und sagt, bewirb die, schau mal. Gell? Und bin dann eben ganz normal klassisch, was ich mir jetzt noch so zurückerinnere, zum Vorstellungsgespräch geladen worden, habe dann ein paar Aufgaben erfüllen dürfen und wir waren uns alle auf Anhieb sympathisch. Und das war auch meiner Chefin damals sehr wichtig, dass das nicht sie entscheidet allein, sondern dass das Team entscheidet, weil das ja auch passen muss. Mhm. Und das hat super gepasst zwischen uns. Und ja, so bin ich dann in Kärnten geblieben, habe an der FH gearbeitet und bin dann tatsächlich auch ganz lange nach Spital gefahren, weil damals war das noch so sehr zentralisiert im Spital. Und genau.
Das ist unser Überschneidungspunkt.
Ja.
Also der Ort,
zeitlich. Aber der Ort, genau. Ja, genau. Und so bin ich dann an der FH gelandet und dann auch sehr lange geblieben. Mhm. Tatsächlich.
Und wie ist da jetzt gegangen im Marketingbereich?
Also ein Satz, den ich ja ganz oft auch in meiner Marketingzeit gehört habe, ist, Marketing kann ja jeder und jede. So würde ich es jetzt nicht sagen. Ich glaube, man braucht ganz viel, um in diesem Bereich zu bestehen. Und das ist sicher eine gewisse Art und Weise Resilienz und Stressresistenz, weil natürlich ist egal, wie die Studienzahlen gerade ausschauen, du bist immer schuld. Es ist gut, ist so quasi, sag ich keiner was und ist schlecht, bist halt natürlich schuld, weil du ja davon verantwortlich bist, dass halt schon die Studenten kommen, Studierende kommen. Und schlussendlich waren es aber trotzdem sehr lehrreiche Jahre und sehr tolle Jahre. Und ich glaube eben, aufgrund meines tollen Teams, in dem ich arbeiten durfte, bin ich so lange geblieben. Das war wirklich, also ich habe ganz oft mir gedacht, jetzt wäre der Absprung, jetzt wäre die Zeit. Habe mich dann auch natürlich immer wieder mal irgendwo anders beworben. Hätte dann auch Jobs bekommen und bin dann trotzdem geblieben. Hat auch alles einen Sinn, gell? Warum es so war, wie es war. Und ich habe auch eben aufgrund meiner Chefin, hallo Petra, falls du das auch anhörst, da wir heute noch befreundet sind, auch immer ganz tolle Möglichkeiten gehabt. Gell? Also sie hat uns da echt supportet. Ich habe dann noch ein zweites Studium gemacht während der Arbeit, habe ins Ausland kennen, also es war ganz eine coole Zeit auch. Gell? Also sie hat uns immer da gut gewusst zu halten auch, gell? Das ist auch wichtig.
Welches Studium hast du gemacht?
International Business Management
auf der FH, oder? Mhm.
Ja, aufgrund meines damaligen Wunsches unbedingt, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich muss jetzt noch was Berufsbegleitendes machen, war ich unterfordert oder was, ich habe keine Ahnung. Und das war echt, das waren, glaube ich, die härtesten 2 Jahre meines Lebens. Also es war nicht einmal so schlimm, wie dann kleine Kinder gehabt haben, weil es einfach, das war nicht bockbar. Also da habe ich mal das erste Mal den Vorgeschmack bekommen einer angeblichen Vereinbarkeit, die es gibt. Mhm. Gell?
Okay. Also, was du sie auch noch gerne nachfragen möchtest, also einerseits genau das da, dieses... Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, da hat der Interviewte gesagt, der ist auch gefragt worden, ob er nochmal das Gleiche studieren wird. Weil du hast jetzt quasi ganz was anderes studiert, wie etwas, wo du dann sehr lange gearbeitet hast.
Ja.
Und er hat gesagt, es ist vollkommen wurscht, was du studierst. Und der Meinung bin ich. Und er hat gesagt, das weiß man nur in jungen Jahren. Da glaubt man, man muss die richtige Entscheidung treffen. Ja. Aber nachher macht das Leben mit dir eh, was es macht, und man findet eh irgendwie seinen Weg. Ja?
Ja.
Wie siehst du das? Und Frage, die dazugehört, hättest du dir trotzdem, also denkst du trotzdem, dass wenn ich mehr Ausbildung in dem Bereich Marketing gehabt hätte, hätte ich mir, keine Ahnung, leichter da inhaltlich oder argumentativ oder wie auch immer?
Also das Erste unterschreibe ich sofort, ist voll cool, dass du das sagst, weil es ist echt so. Es ist wirklich so, komplett wurscht.
Ja.
Weil ich glaube, das sind noch immer so diese Jahre, prägende Jahre zwar auf der anderen Seite, aber eher persönlichkeitstechnisch. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was ich am meisten mitnehme von allen meinen Studien. Einfach erstens die Leute, die du kennenlernst, weil du hast immer dann später noch mit zumindest einer Person irgendwie einen Draht und einen Kontakt. Und das ist einfach, das war schon echt voll wertvoll. Gell? Mhm. Also so dieses, aber das ist das Inhaltliche, ich meine, sagen wir uns ehrlich, wie viel brauchst du dann wirklich davon? Und ich meine, wenn du gerade spezifisch in ein Ding einigst, aber selbst bist du dann dort Spezialistin. Also bist du auch dort wieder gut, wo du gut sein willst und wirst das finden. Und das Zweite, glaube ich tatsächlich nicht, dass das einen Unterschied gemacht hat.
Okay.
Also nicht für das, was ich am Anfang gemacht habe. Am Anfang war ich auch ganz viel auf Messen unterwegs und in Schule bei Schulbesuchen und so habe diese Geschichten gemacht. Und da ist mir sogar zugute gekommen, dass ich noch relativ jung war und noch so gar nicht so weit weg von dem Ganzen. Erstens bin ich mit den Schülerinnen noch recht gut so auf einer Ebene gewesen. Und ich bin jetzt nicht unbedingt eine zurückhaltende Person und auch keine Leise. Und ich glaube, ich habe mir deswegen auch einfach leicht getan, in Kontakt zu treten, auch mit den, ich sage jetzt bewusst, Direktoren, weil es gibt kaum Direktorinnen. Und wenn, dann wieder typischerweise von einer HLW, aber wenig jetzt auch von HDLs oder von HAX. Und auch dort in dieser sehr männerlastigen Domäne ist es mir zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich leichter gefallen als Frau. Mhm. Weil du ist es nämlich gar nicht um Inhalte gegangen. Eher um das, dass du mal die Tür offen hast, dass du mal reinkommst.
Und dann müssen wir natürlich bei deinem letzten Zitat von dir einhaken.
Aha.
Vereinbarkeit von Beruf und was auch immer, damals berufsbegleitendes Studium gibt es nicht.
Nein, das gibt es nicht.
Ja.
Nein, ich habe damals tatsächlich 40 Stunden weitergearbeitet und das Studium, was ich gemacht habe, war zu dem Zeitpunkt nicht berufsbegleitend, sondern berufsfreundlich. Mhm. Sprich, wir hatten fast jeden Abend Vorlesungen, also ab 16 Uhr, 16.30 Uhr und am Samstag immer den ganzen Tag. Und ich weiß heute nicht mehr, wie das, also ich schulde es dem, dass ich einfach jung war.
Ich wollte gerade sagen, wie alt warst du?
Da war ich 25.
Ja.
Also, dass ich jung war und dass ich irgendwie, das ist was ich habe in meinem Leben, was ich heute ganz viel hinterfrage, ob das was ist, was ich wirklich in mir trage oder ob das was Angelerntes ist, das einfach, wenn ich was anfange, mache ich es fertig.
Mhm.
Und ich habe es fertig gemacht. Aber nicht, weil es so super schön war. Das Studium war super, inhaltlich toll, aber ich war fertig. Ich war fertig gefahren. Das letzte Semester habe ich dann nur mehr 30 Stunden gearbeitet, weil ich meine Masterarbeit schreiben müssen. Genau, aber es war beinhart. Es war echt beinhart und ich habe das erst dann gemerkt, wie das Studium fertig war, wie die Sponsion zu Ende war und ich dann tatsächlich einfach, ich war so hin und ich bin in dieses berühmte schwarze Loch gefallen. Mhm. Also ich habe damals definitiv aus heutiger Sicht ein Burnout gehabt.
Mhm.
Ich war so fertig und ich habe nicht mehr gewusst, was ich mit mir anfangen soll.
Mhm.
Das Arbeiten war mir irgendwie zu wenig, zu fad und trotzdem irgendwie zu viel auf der anderen Seite. Mhm. Gell? Und, aber ich hätte einfach eigentlich, glaube ich, eine Pause gebraucht.
Und wie ist es die anderen? Also wenn es berufsfreundlich war, waren die anderen auch wahrscheinlich berufstätig?
Ich weiß nicht, wir waren damals 11 Leute, glaube ich, oder 12, und wir waren zu dritt, die gearbeitet haben.
Okay.
Und tatsächlich haben dann damals, also von den 3 Leuten haben 2 in der damaligen Zeit in einem großen Technologiekonzern gearbeitet und die hatten schon damals die Möglichkeit von Homeoffice, was wir nicht hatten.
Mhm.
Genau. Und was vielleicht auch noch ich würde jetzt sagen, behindern zu der ganzen Vereinbarkeit dazugekommen ist. Also ich hatte damals, vielleicht ist das auch dazu gekommen, dass ich mir dann gedacht habe, ich muss nochmal was studieren. Damals haben sich mein Freund und ich getrennt nach 10 Jahren. Und ich habe dann meinen Mann kennengelernt, was auch nicht immer so geplant ist, dass man dann gleich nach einer langen Beziehung in die nächste geht. Und ich habe damals schon für mich die Entscheidung getroffen gehabt, vielleicht auch um meine Zeit zu füllen und nicht so viel nachzudenken, ich fange jetzt was zum Studieren an. Und da hat er halt mit mir essen, gell? Also mein Mann. Also da hat er, ich glaube, er hätte sich es vielleicht anders gewünscht.
Also er hat die,
so die Kennenlernphase war dann quasi, waren dann die ersten Streits, wer die Wäsche abnimmt am Abend, okay, gell? Wenn ich um 10 Uhr heimkomme. So. Und das hat uns, glaube ich, schon auch voll geprägt, gell? Weil er hat mich gleich von Anfang an Highlife auch im Stress erlebt und, und vielleicht nicht dieses Verliebtheit und nur alles ist Friede, Freude. Und wir sind halt auch relativ bald zusammengezogen, weil es einfach für unser, es war anders nicht machbar, wir hätten uns gar nicht mehr gesehen. Mhm. Aber wenn man so weiß, zusammenziehen, ist ja nicht unbedingt auch immer der Garant dafür, dass alles besser wird, gell? Sondern da haben wir natürlich auch viel Streits und explosive Zeiten hinter uns. aber wir sind noch immer zusammen, also irgendwas müssen wir richtig gemacht haben. Und das hat dann auch, es hat super gepasst. Er hat mich auch da immer total unterstützt. Und auch in dem unterstützt, dass ich eben nach meinem, wo ich dann gesagt habe, ich bin so in mein schwarzes Loch gefallen, vielleicht jetzt den Weg weiter, wie es gegangen ist, ich habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, was mache ich denn da eigentlich? Weißt du, ich glaube, das hat ja jeder mal so in seinem Leben, oder? So dieses, was tue ich da jetzt eigentlich, gell? Jetzt habe ich so, vielleicht beruflich oder kennt ihr natürlich jetzt noch, was ich was alles machen. Ich könnte vielleicht auch noch ein Studium machen, ich könnte mir was Neues suchen, aber so, mir ist es dann so ganz viel drum gegangen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben oder was würde ich zurückgeben? Und das hat mich dann halt irgendwie an der FH per se, hat mich das nicht mehr so erfüllt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie der Welt irgendwie was zurückgeben.
Wie lange warst du in dem Bereich?
Jetzt muss ich mal nachdenken, wann ich meinen ersten Sohn gehabt habe. Von 2007 bis 2012.
5 Jahre.
Genau.
Ja.
Genau.
Wie oft ist es so, dass ihr so bei 7 Jahren oder ist es so Lebens.
Das war dann noch im zweiten Kind, da kommen wir
nicht später. Okay. Okay. Das sind ja so Phasen, oder?
Nicht, absolut.
Also das merkt man selber, jetzt ist man so in einem Bereich schon lange drinnen und dann ist es irgendwie Zeit, dass man was Neues machen muss, weil sonst dann wird man unrund.
Hast du schön gesagt. Unrund. Ja, unrund war ich zu dem Zeitpunkt sowieso. Und dann war, ist aber das dann so zusammengefallen, dass ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt eine Auszeit, gell, ich schaffe das nicht mehr und ich wollte wirklich kündigen. Ich war so weit zu kündigen, bin auch hin zu meiner Chefin, wollte kündigen und sie hat gesagt, sie lässt mich nicht kündigen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht und wie machen wir das? Und ich brauche, aber ich muss weg. Ich habe gesagt, ich muss weg, ich halte das nicht mehr aus, ich muss jetzt weg. Und schlussendlich, deswegen sage ich immer, der Support unter Frauen, gell, sie hat das dann im Team so aufgestellt, dass ich wirklich 3 Monate weg habe können. Mhm. Also sie hat gesagt, sie haltet mir 3 Monate den Platz warm. Ich habe halt dann Urlaub zusammengespart, habe halt Zeitausgleich gehabt und habe halt dann, ich glaube, 6 oder 7 Wochen unbezahlten Urlaub dann auch genommen. Aber halt mit der Option, wieder zurückzukommen. Und das war auch total wichtig. Genau. Und habe mich dann über so Hilfsprojekte informiert, bin draufgekommen, dass ich überall zahlen soll, wenn ich im Ausland ins Ausland gehe und helfe. Mhm. Es ist mir alles ein bisschen schräg vorgekommen und habe damals schon mit Yoga angefangen, weil das einfach, kriegt man ja immer so als Empfehlung heute noch, oder? Wenn du Stress hast, gehst du zum Yoga.
Yeah.
Und so bin ich dann auch irgendwie zum Yoga gekommen und über die damals über diese Yoga-Schiene oder über diesen Ashram, also dieses Zentrum in Villach, wenn Villach gewohnt, bin ich dann nach Indien gegangen. Für 3 Monate. Und das hat natürlich dann mein Leben noch einmal komplett auf den Kopf gestellt.
Inwiefern?
Es war einerseits wirklich einmal diese Hardcore-Pause. Also dieses von heute auf morgen ist es ja, also ich weiß nicht, wart ihr schon in Indien? Es ist ja, also der Moment, wo du das, also das sagt da vorher jeder und du glaubst das nicht, aber es ist so der Moment, wo du aus dem Flugzeug steigst und diesen Geruch riechst, den gibt es uns nirgends auf der Welt, das ist Indien. Und ich bin ausgestiegen und das ist sowas von einer anderen Welt. Also ich war schon in Asien, aber das ist, also Indien ist noch einmal ganz eine eigene Welt. Und ich bin da so eingetaucht auch in dieses, ich würde heute sagen spirituelle, aber halt auch in dem Sinn, dass ich mich das erste Mal wieder nicht nur körperlich gespürt habe, sondern auch auf anderen Ebenen wahrgenommen habe. Also so was will ich denn eigentlich? Gell? Und was mache ich da daheim die ganze Zeit? Und was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig im Leben? Das erste Mal so wirklich bewusst gefragt. Aber
hast du dich da auf die 3 Monate oder auf die Zeit in Indien vorbereitet? Weil es ist ja, wenn du quasi dort irgendwie hin und dann sagst, okay, und jetzt will ich in mich kehren. Also keine Ahnung, bei mir ist das ich brauche dann ewig, bis ich...
Bis da in die kommst.
Genau. Ich glaube, ich würde die 3 Monate brauchen, um anzukommen, dass ich in einer Auszeit bin. Und dann ist es schon wieder vorbei.
Mir ist damals was anderes vorher passiert, was mir dabei ein bisschen geholfen hat tatsächlich. Es ist eigentlich cool, dass du das jetzt so fragst. ich habe Endometriose. Sag euch das was?
Nein.
Sag dir das was?
Ja,
ja, so ein bisschen, gell? Es ist eigentlich die bekannteste Erkrankung für Frauen oder an Frauen, aber es ist nach wie vor relativ unbekannt. Weil Medizin ja auch so, oder überhaupt Gynäkologie, eine sehr männerdominierte Bastion ist und man das einfach viel zu viele Jahre erforscht hat. Im Prinzip ist es so, bei mir hat sich das so gezeigt, dass ich immer ganz starke Regelschmerzen gehabt habe und das hat sich über die Jahre so gesteigert, dass ich irgendwann einmal quasi ab Tag 14, also meinen Eisprung, bis ich meine Periode gekriegt habe, eigentlich mir jeden Tag Schmerzmittel reingehauen habe. Und das auch gar nicht hinterfragt habe, weil meine Mama hat das schon gehabt und ich habe mir gedacht, es ist halt so. Gell? Wenn du deine da, ist halt so. Wenn du eine Frau hast und du menstruierst, hast du halt einfach Schmerzen. Also ich habe das echt nicht in Frage gestellt. Dann eben habe ich relativ lang hormonell verhütet, dann war ich gut, weil dann hast du eh keinen Zyklus. Gell? Und wie ich dann die Pille abgesetzt habe, ist das Ganze wieder losgegangen. Und dann habe ich mein Frauenarzt hat dann so Zysten entdeckt und so ist der Weg dann eigentlich losgegangen mit den Periodenschmerzen dazu. Sind wir dann draufgekommen, das wird dann mit einer, die Untersuchung mehr oder weniger ist dann eigentlich eine Magenspiegelung. Also sie, das ist dann eigentlich die Untersuchung, anders geht es nicht. Habe dann die Operation gehabt und natürlich dann die Diagnose Endometriose. Und da wird halt, also man kann sich vorstellen, die Gebärmutter, Schleimhaut, man weiß noch immer nicht wirklich, was die Ursache ist, verteilt sich im Körper und bildet dort so Zysten bzw. Zysten und die schmerzen dann mit. Das heißt, wenn du hormonell, wenn du jetzt gerade einen Eisprung hast, dann kann es sein, dass du Migräne kriegst, kann sein, dass du Durchfall kriegst, kann sein, dass du jedes Mal Blasenentzündung hast oder so Geschichten. Oder eben, dass du einfach so viele Regelbeschwerden auch hast, dass du es ohne Schmerzmittel, ich kenne Frauen, die brauchen Infusionen, es ist ganz wild, nicht auskommen und das Einzige, was halt noch bevor hilft, ist, das zu operieren und das zu entfernen. Was halt sehr aufwendig ist, weil das ja im ganzen Bauchraum sich abspült. Und das wird das bei mir damals war es ja so, dass nicht alles entfernt werden konnte, weil ich auch, man sagt dann halt, dass Sachen auch in der Gebärmutter waren. Und dann haben sie mir halt quasi nachdem ich aufgewacht bin, ich bin damals in Villach operiert worden,
wie alt warst du?
Da war ich eben so mit dem Studium fertig. Da war ich 27, 28, 28. Und dann haben sie mir nach, wie ich aufgewacht bin, gleich gesagt, quasi, sie konnten nicht alles entfernen. Und wenn ich Kinder will, dann jetzt. Weil es kann sein, dass ich nie Kinder haben werde, leibliche Kinder haben werde und jetzt. Und ich war total überfordert. Man kann sich nicht vorstellen. Ja. Gerade da, neue Partnerschaftsstudium, fertig, schwarzes Loch. Was, ich will jetzt noch gar keine Kinder, um Gottes Willen. Vielleicht will ich gar nicht, was weiß ich. Gell? Und das ist mir dann aber zugute gekommen, weil ich ja da schon im Krankenstand war, relativ lang. Dass ich da einfach schon von der Arbeit weg war. Es ist wäre nicht anders gegangen. Und dann bin ich mit dem Wunsch halt hin und habe gesagt, so, und jetzt möchte ich weg. Und es ist dann relativ nahtlos ineinander gegangen. Ich war dann noch 2 Monate in der Arbeit, da habe ich eigentlich nur mehr abgegeben. Da habe ich dann nur mehr geschaut, dass alles irgendwie verteilt wird, dass jeder irgendwie so meine Sachen macht. Und deswegen habe ich wahrscheinlich dieses ganz wilde Ankommen schon davor gehabt.
Ja, das glaube ich auch, dass man
das durchschnaufen.
Langsamer wird und einen anderen Fokus einsetzt.
Voll. Ja. Für mich war dann eher so, ich habe eher mit dem gekämpft, dann in dieser Indienzeit, mir ständig zu denken, will ich ein Kind, will ich kein Kind, will ich ein Kind, ist das der richtige Partner, um Gottes Willen, was machen wir da, will er überhaupt, weißt du, so dieses ganze Ding, wie machen wir das? Und ich habe dort in einem Ashram gelebt und bin dort, also man darf sich vorstellen, die machen dort auch verschiedene Hilfsprojekte und die haben mit österreichischen Spendengeldern ein Haus, also ein Krankenhaus gebaut, Krankenhaus für indische Verhältnisse, also halt, ja, Und da habe ich halt bei der Organisation ein bisschen mitgeholfen. Und ich meine, da reden wir davon, dass ich Excel-Tabellen gemacht habe. Mhm. Und so Geschichten, also nichts Dramatisches. Mhm. Das war meine Arbeit.
Hast du jetzt dein Studium brauchen können.
Da habe ich mein Studium brauchen. Nein, hätte ich mein Studium nicht brauchen können. Da hätte es der ECDL-Lage da. Aber zumindest hat es auf dem Papier gut ausgeschaut, gell? Dass ich dann deswegen da eingesetzt wurde, wo ich sehr glücklich war. Weil wir waren ja, also wenn du dorthin kommst, bist du Karma-Yogi, sprich, die Inderin sagen, du arbeitest dein Karma ab. Mhm. Gell? Also du kriegst irgendeine Aufgabe zugeteilt und du machst den Punkt. Kamu und Kama. Und ich habe ja eigentlich eh voll eine gute Arbeit gehabt. Gell? Also ich war voll super, auch dort wieder eine super Chefin gehabt. Eine Wienerin, eine ehemalige Zahnärztin, die sich auch dem verschrieben hat und die orange gewandet hat, dann dort mir im Haus erklärt hat. Und ich war ihre große Heldin, weil ich habe mit dem Computer ausgekommen. Sie war zum damaligen Zeitpunkt weit über 70 und war schon mit E-Mail-Schreiben überfordert. Und ich habe dann einfach so viel Zeit gehabt zu meditieren, zu lesen, einfach zu sein. Mhm. Und das war echt wertvoll. Das war echt wertvoll. Ich meine, es hat damals schon Skype gegeben, das heißt, wir haben schon also mit meinem jetzigen Mann schon auch Kontakt gehalten und haben auch viel reflektiert, gefragt, wie machen wir das jetzt für den Zug gekommen und so. Und wir haben dann noch einen Urlaub in Bali angehängt. Und ja.
Was hat deine Familie und deine Freunde gesagt, wenn du gesagt hast, so, ich bin jetzt einmal weg?
Ich glaube, die sind ja schon ein bisschen gewohnt von mir, dass ich immer irgendwie also ein bisschen gegen den Strom schwimme. Aber das heißt nicht weniger, dass es nicht trotzdem Kritik gegeben hat. Gell? Also so meine Kritik, sondern Meinungen. Mhm. Sehr starke Meinungen dazu. Gell? Also jetzt dreht sie komplett durch. Mhm. Gell? Was wird sie denn jetzt? Was wird sie jetzt Yoga-Lehrerin? Gell? Also so schon die große Angst meiner Familie. Und so, also so quasi auch das Spirituelle war es ihnen total irgendwie ein Dorn im Auge, mit dem haben sie halt gar nichts anfangen können. Gell? So, jetzt sie meditieren mit das. Und ja.
Ich habe gerade eine volle Flash, weil ich pray love.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Das habe ich auch tatsächlich in Indien gelesen dann.
Das ist irgendwie gerade so
nicht. Hast du vorher viel Erfahrung mit Yoga gehabt oder hast Kurse besucht?
Ja. Aber das war gar nicht. Das war dort gar nicht so Fokus. Mhm. Das bin ich auch erst da dann drauf gekommen. Das, was wir natürlich als Yoga identifizieren bei uns im Westen, sind halt die körperlichen Geschichten, also Asanas. Aber Yoga ist halt noch so viel mehr. Gell? Und ich habe dort halt auch Zeit gehabt, mich so ein bisschen mit den Schriften zu beschäftigen. Und im Prinzip ist ja bei uns egal, ob du jetzt die Bibel hernimmst, den Koran hernimmst, ob du mit dem Yoga Sutra beschäftigst oder was auch immer. Es hat ja überall so viel Weisheit, wenn man sie halt finden möchte. Mhm. Und ich habe mich halt zu dem Zeitpunkt total zu dem hingezogen gefühlt. Und habe total viel da einfach für mich ausnehmen und auserziehen können, Kraft auserziehen können. Man muss ja nicht immer alles für bare Münze nehmen, weil klarerweise sind Sachen einfach schon ein paar hundert Jahre alt. Und was mich halt da damals wirklich angestachelt hat, auch ehrlicherweise, war, dass diese ganze Domäne in Europa oder beziehungsweise in der westlichen Welt ist es ja sehr frauendominiert. Gell? Also zumindest jetzt, was jetzt so diese Übungen oder jetzt das Asanas unter Yogalehrerinnen betrifft. Gell? Und in Indien ist es ja genau andersrum. Okay. Und das ist ja auch, die Geschichte des Yoga kommt ja so, es war ja nur den Männern vorbehalten. Mhm. Viele, viele Jahre lang durften ja nur Männer Yoga praktizieren, deswegen gibt es ja sehr männerlastige Asanas und sehr so in diese Richtung. Und das hat mich dann schon als erstes Mal so ein bisschen gestachelt, dass ich mir dachte, was ist denn da los? Deswegen unterrichte ich bis heute so, dass ich immer beispielsweise, wie soll ich sagen, spielen von mir, mit der linken Seite anfange, weil die linke Seite ist die weibliche Seite. Und alle anfangen mit der rechten Seite an. Mhm. Die denken immer so, na, so meine kleine Rebellion.
Und heißt der Krieger bei dir dann anders?
Kriegerin.
Ja.
Wo es immer ganz vielen aufstoßt. Immer so, na, ich mache jetzt mittlerweile keine Intonation, ich sage Kriegerin. Kann sich ja jeder mitgemeint fühlen, ja. Oder? Ach, die kennen das bei mir schon, dass ich das mache. Wobei, letztens hat mir jemand gefragt, warum ich dann nicht herabschauende Hündin sage. Habe ich echt darüber nachgedacht. Stimmt eigentlich. Mhm.
Mhm. Ja. Mir würde noch interessieren, jetzt hast du diese ganzen Fragen in deinem Kopf gehabt. Hast du dann die Erleuchtung gehabt in Indien? Oder wie ist das dann?
Also die Erleuchtung habe ich vielleicht nicht gehabt, aber ich habe zumindest mit meinem Mann noch, also mit meinem jetzigen Mann noch viel diskutiert. Wir haben wirklich diskutiert. Das war jetzt keine reine Herzensentscheidung. Gell? Also wir haben gesagt, okay, wir wollen Kinder, das passt zwischen uns, probieren wir halt. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir da jetzt ohne Stress ein paar Jahre einfach basteln werden. Habe mich zum Zeitpunkt auch noch für einen anderen Job beworben, hatte dann auch die Zusage und dann war ich tatsächlich schwanger. Und wir haben uns voll gefreut, aber haben natürlich nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schnell geht. Also das war dann auch schon ein bisschen überraschend. Und dann haben wir auch dazwischen, wir haben halt ein richtiges Kärntner-Baby gehabt, wir waren nicht verheiratet, oh mein Gott. Und haben dann geheiratet, wie der Pauli ein Jahr war. Und haben dann uns gedacht, es ist so langweilig, kommen wir noch zweit. Und da gleich wieder funktionieren. So.
Super.
Super, ja.
Und wie hat sich dann dein Leben mit den Kindern dann verändert?
Boah, es war so zach. Es war echt zach. Also ich habe gedacht, das Studium, also das war schon auch eine anstrengende Zeit, aber es ist halt andere anstrengende Zeit. Es war emotional anstrengend. Wir haben auch beruflich viele Veränderungen zu dem Zeitpunkt bei meinem Mann gehabt. Und heute, rückblickend, hat das dann den Weg geebnet dazu, wo mir heute so gehe für die Gleichberechtigung auch in Beziehungen, die nicht immer 50-50 sein muss, aber die zumindest muss ein Bewusstsein da sein von beiden Elternteilen. Weil ich bin mit meinem Mann damals, also das ist wirklich so, wir sind als gleichberechtigtes Paar ins Krankenhaus gegangen und wir sind mit dem Rollenbild der 60er Jahre aus dem Krankenhaus hinausgegangen. Mhm. Und wir haben das bipfein so gelebt. Und ich würde gar nicht sagen, dass wir es nicht in Frage gestellt haben, aber wir hatten keine Energie und keine Kraft dazu, das in Frage zu stellen. Wir haben auch keine Vorbilder gehabt, ehrlicherweise. Mhm. Und es war einfach nur anstrengend. Also er war den ganzen Tag in der Arbeit und ich war halt den ganzen Tag daheim. Mhm.
Und was hätte es sein sollen, dass sozusagen ihr auch als gleichberechtigtes Paar rausgegangen wärt? Also beginnend quasi im Krankenhaus, was hätte dort schon anders sein müssen und dann auch?
Beginnend tatsächlich in der Schwangerschaft, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, also wenn mich heute jemand fragt, dann sage ich, das Gescheiteste ist, ihr kommt nicht erst, wenn ihr Kinder habt, sondern ihr kommt schon, wenn ihr vielleicht plant, Kinder zu haben oder wenn ihr vielleicht, oder zumindest in der Schwangerschaft.
Das ist das, was man heute bei dir machen kann, weil du
jetzt ja, genau. Bist. Okay. Genau. Weil, bis dorthin immer noch klappt, wir machen das anders. Wir machen das ganz sicher anders. Und das kennen wir aber von uns alle. Ich glaube, kennt ihr von euch auch, wenn du in einer Stresssituation rutscht, dann greifst du auf das zurück, was du kennst. Mhm. Es reagiert einfach so schnell, du kannst dir nicht anders. Du hast dir keine Zeit zu reflektieren. Dann kommt noch der Schlafmangel dazu, dann vielleicht fehlt eine Unterstützung von allen Seiten. Weil es ist ja heute noch nach wie vor so, wenn du ein Baby hast, ich meine, das Konstrukt der Kleinfamilie ist ja eine absolute Katastrophe, meiner Meinung nach, aber so funktioniert es. Derzeit ist das die Realität, auch bei uns in Österreich. Bist allein daheim. Du bist allein daheim mit einem schreienden Baby und er glaubt, er muss arbeiten, damit er die Ernährerrolle übernimmt, weil es muss ja Geld dann kommen, weil ihr Geld fällt ja jetzt weg und es ist der Horror für so viele. Und dann gehst du in irgendeine Müttergruppen und du fühlst dich eigentlich immer nur schlecht. Du fühlst dich nur schlecht, weil du denkst, du machst alles falsch. Weil eigentlich sollte es dir anders sein. Eigentlich sollte es dir freien. Eigentlich sollte es dir jetzt ja schon wieder arbeiten. Meistens sagt man ja dann auch noch im Arbeitgeber, der Arbeitgeberin zu, dass man ein paar Stunden arbeitet wieder, wenn die Kinder ein paar Wochen alt sind. Habe ich auch gemacht. Also blöd. Einfach blöd. Und dann fängst du natürlich Streiten an, wegen jeder Kleinigkeit. Mhm. Weil der eine sieht die Überforderung. Also es ist ja eine gegenseitige Überforderung, von beiden Seiten nicht. Und ich glaube, geholfen hätte uns zum neuen Zeitpunkt schon die Auseinandersetzung tatsächlich in der Schwangerschaft mit dem Thema. Wie wird denn das dann wirklich sein, wenn das Baby da ist? Wer wird denn wirklich in der Nacht aufstehen? Wer wird denn einmal am Wochenende ausschlafen dürfen? Wer kauft die Sachen ein? Wer kümmert sich um die? Also wie gesagt, es ist ja ein unendlich erschöpfendes Thema. Mhm. Und desto weniger man noch schon drinnen ist, weil dann wird es natürlich anstrengend, wenn das Baby mal oder die Kinder, mal mehrere Kinder oder ein Kind da ist, dann find einmal die Zeit, dass du dir mal auf den Tisch zusammensetzt und da mal redest, jetzt reden wir mal, schauen wir mal, machen wir mal eine Aufstellung, wo sind wir denn gerade, wer macht denn was? Und tatsächlich ist ja, ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen ganz tollen Post dazu gelesen, von einer einer schwangeren Feministin, die ja gesagt hat, tatsächlich ist ihr jetzt das Licht aufgegangen, auch die Schwangerschaft ist Mental Load. Weil wer geht denn zu alle Vorsorgeuntersuchungen? Wer macht sich denn permanent Gedanken? Wer weiß denn, wo wir gerade in der Entwicklung mit dem Baby stehen? Und. Wer ist denn jetzt gesund? Wer kauft denn gesund ein? Und. Denke ich mir, ja, eigentlich stimmt das. Mhm. Gell? Und das hat uns sicher viel an Energie gekostet, also diese Streitereien, Und aber auch, wenn ich Vorbilder gehabt hätte, wäre es vielleicht auch anders gegangen. Weil so habe ich immer so latente Unzufriedenheit gespürt, aber es gar nicht so richtig festmachen können. Weil ich habe mir dann immer für mich eingeredet, ja, wir haben mich ja entschieden. Das sagen ja auch ganz viele Frauen. Ich habe mich ja dazu entschieden, zu Hause zu bleiben. Mhm. Das heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ich kann ja zu Hause bleiben und gerne Mama sein. Bin auch gerne Mama. Mhm. Aber ich kann trotzdem auch sagen, deswegen kann ich nicht 90 Stunden die Woche arbeiten, mit der ganzen Care-Arbeit, die ich mache, und du gehst noch 40 Stunden heim und das war's. Nimmst am Abend vielleicht eine halbe Stunde das Baby und dann hast du einfach frei. Gar, das geht nicht.
Und wie kommt man zu diesen Vorbildern? Weil das ist ja auch Thema, es wird ja jetzt erstens so nicht ehrlich in den Medien kommuniziert, mhm, sage ich jetzt einmal, und es rennt ja auch nicht jede Frau durch die Gegend und sagt, eigentlich habe ich mir das was anders vorgestellt, und müssen es die Frauen sein oder sollen es die Männer eigentlich auch sein? Wie kommt man zu diesen Vorbildern?
Also ich kann jeder, der ja wirklich schwanger ist oder die planen, Kinder zu haben, zu empfehlen, einmal mit Leuten zu reden, die schon Kinder haben, und ehrlich zu reden, weil es gibt, man hat sicher irgendeine Freundin oder einen Freund, mit dem man wirklich ehrlich reden kann. Also wo man nicht das Gefühl hat, da wird jetzt nur erzählt, dass es eh alles super ist, sondern wo man wirklich so, und da mal wirklich zuhören. Weil es ist jetzt nicht so, dass es mir nicht vorher schon ein paar Leute gesagt hätten. Gell? Mhm. Aber ich wollte es halt nicht hören, weil ich gedacht habe, ich bin halt jetzt gescheiter. Aber so wirklich so dieses wirkliche Hinsetzen, wirklich und auch in seiner eigenen Familie einmal nachdenken, wie war es denn wirklich? Weil ich finde, ich habe mich mit dem ja erst viel später auseinandergesetzt. Ich wusste, dass ich es so nicht haben will, wie es bei meinen Eltern war, aber dass ich es dann selber wieder gleich mache, ja, toll. Bist zwar unzufrieden, eben Thema Vereinbarkeit, aber du hast eigentlich am Anfang vielleicht keinen Grip, warum nicht? Und tatsächlich Vorbilder, natürlich braucht es die Männer viel, viel mehr denn je, weil das ist eigentlich das Schade an der ganzen Diskussion. Deswegen ist es bei meinen Coachings auch so, ich kriege ganz oft Anfragen von Müttern, die mir schreiben, ob sie würden gerne kommen. Also es bringt nichts, wenn du allein kommst. Es bringt nichts. Er muss mitkommen. Er muss zumindest so weit sein, dass er sieht. Und wenn nur die Intention ist, dass er merkt, dass die Beziehung im Bach runterläuft und dass er dann das Gefühl hat, okay, er muss jetzt irgendwie was tun, dass er nur deswegen mitkommt. Er wird dann schon draufkommen, wir werden schon drüber reden. Und natürlich braucht es die Männer als Vorbilder.
Wie bist du Coaching One für dieses Thema? Hast du eine Zusatzausbildung gemacht oder hast du es sozusagen aus dir heraus entwickelt? Und was passiert, wenn ich dich anrufe und einen Termin habe? Oh. Wir kommen zu zweit.
Also ich habe schon eine Coaching-Ausbildung, über Live-Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. In der Corona-Zeit, wo es super war, weil es online war. Und das für mich, das war machbar. Mhm. In meinem eigenen Zimmer da drüben, da war ich dann tagelang eingesperrt. Und habe dann, weißt du, dann geht es ja immer, das ist ja lustig, ich komme ja jetzt aus der Marketing-Schiene und dann geht es ja immer um dieses Branding und du musst was finden und blablabla. Und ich war total überfordert. Ich habe mir gedacht, nein, ich weiß nicht, mir macht alles so Spaß. Und was ich relativ schnell am Anfang auch in der Ausbildung gemerkt habe, dass ich einfach, ich war da wieder in einem Frauenteam, obwohl ca. 50% der Ausbildung Männer waren, sind wir da wieder als Frauen zusammen, das war eine mehr Zufallsgeschichte zusammengewürfelt worden. Und ich habe da relativ bald gemeint, ich mag mit Frauen arbeiten. Ich kann mit Männern arbeiten, das ist gar nicht das Thema, überhaupt nicht da. Also ich hoffe, bitte, ich habe jetzt nichts gegen Männer. Die wir selber drei da haben. Aber ich habe das Gefühl, Frauen brauchen noch so, so viel mehr, einfach auch dieses Gefühl, sie sind okay, wie sie sind und sie dürfen was fordern und sie dürfen einfach auch für sich einstehen. Und das wollte ich ihnen halt einfach geben. Also habe ich einmal mit diesen Coachings angefangen. Also eigentlich nur mit Frauen zu arbeiten. Mhm. Also ein bisschen Thema Findung, Selbstbewusstsein, so diese ganzen Geschichten. Und da sind immer öfter Mütter gekommen, die dann eigentlich, es ist immer auf dieses Ding, es ist ja alles schön und gut, was du mir erzählst, aber gell, ich würde ja gerne einen Tag frei machen, aber mein Mann, der kriegt das nicht auf die Reihe, die Kinder schreien immer nach mir. Oder der kann am Abend die Kinder nicht niederlegen, die brauchen mich. Und so, gell. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, weil ich eben selber, ich habe das ja selber erlebt, gell? Bitte danke, das weiß ich alles. Und dann habe ich mich irgendwie ein bisschen mehr in dieses eine Lesen, Hören anfangen und dann ergibt sich eh das eine und das andere. Bin ich mehr noch in diese feministische Literatur gekommen und das hat mir dann vollgepackt. Und dann ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen. Okay, warum mache ich nicht das? Das, was wir da haben, probieren jetzt noch jahrelanger Selbsterfahrung und es muss ja nicht bei jedem immer zu dem führen, dass sie sich fast oder dann scheiden lassen. Mhm. Bei dem Punkt sind wir ja irgendwann einmal gestanden in unserer Beziehung. Das ist echt so der Punkt, wo man gesagt hat, komm, sind beide total unglücklich. Weil eben das ständig nur mehr Streiterei, Nörglerei, Unzufriedenheit da war und du nichts Greifbares oft hast. Gell? Ich könnte jetzt sagen, nur weil du dir Tassen jeden Tag nicht in den Geschirrspüler stellst, will ich mich entscheiden lassen. Es sind halt diese 5000 Sachen, die halt dann zusammenkommen.
Überforderung. Hast du praktische Tipps, die du geben kannst, wenn es jetzt um die Tasse geht in der Spüle?
Ja, eben deswegen sage ich, braucht es die Männer auch. Gell? Weil es ist schön und gut, wenn ich sage, sicher gibt es die Tipps, ich schaust halt nicht hin. Schaust halt einmal zu, wie lange sie wirklich stehen bleibt.
Ja, aber irgendwo platzt da der Kragen.
Genau. Oder nimm es locker, sei nicht so perfektionistisch. Es ist schon Sachen, die ich meinen Frauen auch sage. Das ist gar nicht das Thema. Aber das eine kann nur funktionieren, wenn ich gleichzeitig auch weiß, wer anders nimmt mir andere Sachen auch ab. Und das ist das, worauf ich oberallergisch bin, wenn ich den Satz schon höre, mein Mann hilft mir. Nein, er hilft nicht. Er ist ja kein Babysitter. Mhm. Gell? Sondern er ist da, um seine Verantwortung zu übernehmen. Punkt. Das heißt, er hilft dir nicht den Geschirrspüler ausrammen oder er hilft nicht im Haushalt, weil es ist nicht dein Metier. Gell? Nur weil du jetzt. Mhm. Es wird eigentlich schon reichen, wenn du einfach unter Anführungszeichen nur ein Kind versorgen müsstest und das alles andere nicht tun brauchtest. Das war ein Fulltime-Job. Und deswegen, glaube ich, braucht es die Männer einfach dazu.
Da könnte man noch
voll weiterreden. Da könnte man voll viel weiterreden.
Aber ich würde voll gerne noch das Thema, ihr habt drei Kinder
und ein
Pflegekind.
Ja.
Ja, und das ist ja auch nicht alltäglich.
Stimmt.
Und bevor die Stunde vorbei ist, vielleicht, dass du da ein bisschen was erzählst.
Ja.
Wie seid ihr dazu gekommen?
Wie sind wir dazu gekommen? Also wir haben uns, es war nie ganz außer Frage, dass wir vielleicht noch einmal ein drittes Kind haben. Und wir waren aber die ersten Jahre, wie ihr gesagt habt, einfach maßlos überfordert mit uns, mit der Rolle als Eltern, mit den Kindern. Deswegen die ersten Jahre wäre das eh nicht bockbar gewesen. Unsere Jungs sind nicht ganz 2 Jahre auseinander, also es war einfach nicht möglich. Und dann, wo wir eigentlich beide gesagt hätten, das könnte man uns wieder vorstellen, bin ich nicht schwanger geworden, beziehungsweise hatte dann auch ein paar Fehlgeburten. Und ich habe jetzt aber kein Thema damit, das jetzt anzusprechen, weil ich finde, es wird eh viel zu wenig darüber geredet. Mhm. Und das betrifft so viele Frauen. Und es waren schon natürlich schmerzhafte Erfahrungen, weil ich ja davor jedes Mal so schnell schwanger war. Mhm. Gell? Und dann sind wir auch wieder in diese medizinischen Wege gegangen. Wir haben uns beide checken lassen, alles fein, hätte passen sollen. Und das ist halt nicht gegangen. Und irgendwann einmal dann haben wir aber für uns auch gesagt, okay, pass, jetzt hör mal auf, da jetzt quasi überhaupt einmal zu schauen. Ja, ich meine, es macht ja keinen Spaß. Also ich glaube, da spreche ich für viele, wenn die einen Kinderwunsch haben und der unerfüllt ist, es ist ja dann ja mal lustig. Dann fängst du ja schon an, den Sex zu planen und so weiter und so fort. Und in dem Fall sind wir Gott sei Dank nicht wirklich reingerutscht, aber wir haben dann einfach für uns entschieden, wir stressen uns jetzt nicht mehr. Das ist halt vielleicht jetzt einfach gerade nicht die Zeit dafür. Dann ist Corona gekommen. Dann haben wir gesagt, Gott sei Dank haben wir jetzt kein drittes Kind, weil haben wir einen Erst- und einen Zweitklässler gehabt und ist einfach überhaupt nicht gegangen. Also wäre überhaupt nicht gegangen. Und doch haben wir das erste Mal darüber geredet, wie werden das jetzt eigentlich? Können wir so ein Pflegekind aufnehmen? Gell? Und wir haben aber viel zu wenig noch darüber gewusst. Und jetzt habe ich, und es gibt ja keine Zufälle, ich arbeite ja auch noch als Yogalehrerin und habe ich unterrichte für das Magistrat Schwangerschafts-Yoga. Mhm. Das ist eben für alle zugänglich. Die schwanger sind in Klagenfurt und Umgebung. Und die Mitarbeiterinnen des Magistrats haben mich dann gebeten, weil sie ja so viel zu tun haben, einfach einmal so einen 10-wöchigen Yogakurs für die Mitarbeiterinnen zu machen. Dann habe ich gesagt, passt, mache ich. Dann haben wir uns wöchentlich getroffen, war total eine nette Runde. Und die Damen sind immer sehr, sind immer als Frauen sehr aufgewühlt und gestresst gekommen. Und haben dann immer noch so ein paar Gespräche gehabt. Und es ist halt immer ganz viel um dieses Thema Pflege gegangen. Dass es einfach seit der Corona-Zeit schon davor, weil sie einfach so einen eklatanten Mangel an Pflegeeltern haben, dass sie viel zu viele kleine Kinder haben unter einem Jahr, die nicht irgendwo unterkommen. Und dass ihnen das jedes Mal das Herz bricht, dass sie schon österreichweit umtelefonieren, ob es nicht irgendwo anders eine Familie gibt, das außerhalb von Kärnten. Und dann bin ich zum, ich glaube, es war eh ziemlich die letzte Einheit mit den Frauen, bin ich heim zu meinem Mann und habe gesagt, weißt du was, jetzt reden die ganze Zeit drüber, ich weiß nicht da. Irgendwie lasst mir das jetzt nicht los. Und ich sage, dann machen wir das. Dann sage ich, was machen wir? Machen wir mal einen Termin. Okay. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht bei der Kinder- und Jugendhilfe und haben dann uns einfach mal berieseln lassen. Ein bisschen haben wir ja schon gewusst. Und ab dem Zeitpunkt ist die Reise dann eigentlich losgegangen. Also es ist uns im ersten Termin gesagt worden, wir können jederzeit aussteigen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt verpflichten und jetzt müssen wir das machen. Gell? Und wir sind jeden Schritt weitergegangen. Und der Entschluss ist eigentlich immer mehr gewachsen, das dann auch zu tun. Wir haben das aber ganz lang niemandem erzählt. Einerseits aus diesem Selbstschutz, nicht jetzt irgendwie da wieder irgendeine Meinungen zu hören, die wir vielleicht, die uns beeinflusst hätten. Und andererseits, weil wir uns einfach wirklich selber nicht hundertprozentig sicher waren. Und irgendwann sind dann unsere beiden Jungs ins Spiel gekommen, weil die natürlich auch, es ist ja anders wie beim leiblichen Kind, fragst der Kind wahrscheinlich nicht, willst du jetzt noch ein Geschwisterle, sondern du tust das einfach. Und wir haben aber gefragt, also wir haben miteinander das geredet. Sie waren auch bei der Psychologin, die Sozialarbeiterinnen waren da, die schauen sich ja alles an, haben ein Gespräch mit meinen Kindern geführt und die Jungs waren dabei, also die wollten das auch. Und so sind wir dann dabei geblieben und haben dann am Ende unseres Seminars, es gibt dann entweder irgendwann am Anfang oder am Ende, es gibt so zweimal ein Wochenendseminar, das alle Adoptivwerberinnen und Pflegewerberinnen machen müssen. Also du bist du zusammen mit denen quasi in einem Pool geworfen, was auch total wertvoll ist. Und am Ende des Ganzen haben wir dann noch ein Gespräch mit unserer Sozialarbeiterin dort, und dann sagt sie, man darf vielleicht einen anrufen. Und wir so, wenn sie wollen. Und am Montag hat sie dann angerufen. Also am Sonntag war das Seminar, am Montag hat sie angerufen. Und es ist dann recht schnell gegangen. Mhm. Ja, genau. Und wir waren dann eher überfordert, dass wir in der kurzen Zeit alles irgendwie auf die Füße stellen. Weil du bist ja sonst einfach 10 Monate schwanger und dann auf einmal hast du dann so...
Wie schnell ist es zum Gangen vom Anruf bis...
Ja, also wir hätten sie morgen holen können.
Okay, ja, so schnell.
Aber wir haben sie dann tatsächlich einen Tag später kennengelernt. Also zuerst haben wir meine Krisenpflegemama kennengelernt, bei der sie war, dann haben wir sie kennengelernt. Und das war eh so, wir sind eine. Und eine Frage, die ich ganz oft gestellt habe, auch von Freundinnen oder auch dann immer, wenn ich darüber rede, ist so, wie hast du denn gewusst, dass das jetzt passt? Gell? Und ich kann nur sagen, also es war schon, bevor wir sie kennengelernt haben, wir hatten auch davor schon einmal ein Angebot, das Angebot klingt jetzt so blöd, aber halt zumindest haben sie uns schon vorher einmal gefragt, ob wär's schon mal ein anderes Kind gegangen, und irgendwas in uns beide hat, wir wollten das Kind gar nicht kennenlernen. Gell? Wir haben beides, in uns hat es gesagt, nein, das ist es nicht. Und bei ihr war es jetzt so, wir sind dort gesessen und das war schon so, wann dürfen wir sie denn endlich sehen? Und dann haben wir sie gesehen, wir sind in den Raum rein, wir haben sie gesehen und wir haben beide gewusst, das ist unsere Tochter. Also es war jetzt gar keine Frage irgendwie für uns. Es war eher so, wann holen wir sie jetzt? Und dann haben wir uns 2 Wochen Zeit gegeben, alles zu organisieren, von wieder Windeln bis zu Babybett, bis zu Kinderwagen. Haben dann einen unglaublichen, also ich muss echt sagen, unglaublichen Support gekriegt von allen Seiten. Also wir haben kistenweise gewonnen, Sachen, wie, ich glaube, wir waren ein bisschen Sozialprojekt für viele, die haben bei uns da alles hergestellt. Wir haben ganz wenig gekauft und es war einfach schon so eine irrsinnige Vorfreude da, bevor sie da war, bei uns war, von allen Seiten. Und so ist sie dann halt da aufgenommen worden im Freundes- und Bekanntenkreis. Die Familie war teils ein bisschen skeptisch, aber eben aus dem Grund, weil dieses Thema Pflegekind noch bei 5 verankert ist, die geht ja wieder zurück. Mhm. Die muss ja gleich wieder zurück. Wie lange bleibt denn die jetzt? Das ist eine Frage, die wir uns oft kriegen. Also sie ist bei uns in Dauerpflege. Das heißt, sie bleibt im Idealfall wirklich für immer bei uns. Und es gibt aber auch Kontakt mit der leiblichen Familie. Das ist auch ganz wichtig. Die hat da Kontaktrecht. Und das funktioniert bei uns super. Liebe ist so wie bei einem leiblichen Kind, das wächst von Tag zu Tag und mit jeder Erfahrung, die du mit ihr machst, gell, und mit jetzt sowieso, jetzt ist sie ein bisschen über 3 Monate bei uns, dieses, wenn sie dir zickt und das streut das ganze Kind und es ist so dieses, ja, wir sind ja Mama und der Papa. Ja.
Das gespürt man.
Ja, ich glaube, das gespürt man. Und deswegen ist auch vielleicht für alle, die mit dem Gedanken spielen und Sorge haben, das gespürst tatsächlich. Du weißt, das passt. Und dann aber auf sein Gefühl zu hören, wenn es nicht passt. Und das ist auch ganz was Wichtiges, weil wenn es nicht gepasst hätte, oder wir hätten sie gesehen, oder es hätte auch die Geschichte nicht gepasst, sich nicht nur, weil man jetzt den Prozess schon durchgangen ist und sich denkt, man, das Kind braucht an und das, dann sich auf das einzulassen und dann das vielleicht zu bereuen. Das soll es auch nicht sein, weil ich glaube, das tut dem Kind keinen Gefallen. Es muss schon so eine Gefühlssache auch sein. Das ist bei uns definitiv der Fall.
Ja. Wir haben jetzt viele Themen angeschnitten, wahrscheinlich können wir noch stundenlang reden über jedes Einzelne, aber wir müssen leider zu einem Ende kommen und wir beenden den Podcast immer mit einem Wordrap, also ich beginne ein paar Wörter oder Sätze und bitte dich, diese zu vervollständigen.
Okay.
Frauen müssen.
Gar nichts.
Zum Lachen bringt mich.
Viel.
diese Frau würde ich gerne treffen?
Boah, es sind so viele. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt aktuell gern treffen würde, wäre die Caro Kebekus. Vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Wahl, aber sie ist jetzt Mutter geworden, ich würde jetzt gern mit ihr reden, wie sie jetzt ist.
Okay.
Ja.
Und dein Lebensmotto lautet?
Du hast ja früher am Anfang gesagt, go with the flow, das ist es eigentlich.
Genau. Go with the flow, super. Ja. Und jetzt haben wir einen Besuch.
Ja, genau. Ein Hund haben wir auch noch.
Genau.
Ja.
Super, danke fürs tolle Gespräch.
Danke euch.
War super.